Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia. Sonntagmorgen in der Früh.
Ja, das stimmt. Sonntagmorgen in der Früh, die ganzen Weihnachtsfeiern drumherum gebastelt. Aber nichtsdestotrotz stehen wir hier unsere Frau und machen den Podcast.
Weil wir ihn so lieben und weil wir heute so ein schönes Liebesthema haben.
Oh ja.
Nämlich, ja, ich habe mich schon so drauf gefreut. Heute ist endlich der Seku-Podcast, den wir, glaube ich, in unserer ersten Aufnahme schon versprochen haben.
Ja, wir haben damals aber auch schon gesagt, der wird vor Weihnachten kommen. Und jetzt haben wir letztens gemerkt, Anke, es ist schon fast Weihnachten, wir haben was versprochen. Weil auch tatsächlich viele von euch danach gefragt haben. Das fand ich so toll. Also es gibt richtig viele, die sich das gemerkt haben und die gesagt haben, oh, ich freue mich so, so sehr auf den Seku-Podcast. Und der muss ja jetzt kommen, weil es ist ja nur noch eine Woche.
Ja, aber wir haben wir halten unser Versprechen. Wir haben gesagt vor Weihnachten, wir haben nicht gesagt, wann vor Weihnachten.
Genau.
Der ist da. Und der Seku-Podcast, ich lasse mal gleich die Seku aus dem Sack. Ja. Bei der Seku geht's um Selbstliebe. Ja, und es ist einer unserer, ich würde mal sagen, das wird einer unserer Lieblingspodcasts.
Ja.
Wie immer wissen wir nicht, wo uns der Weg hinführt. Letztes Mal ging es um Weihrauch, Scheiterhaufen und Jesu Geburt. Heute geht es um Selbstliebe und um Seekühe. Und wer schon mal auf unserer Website war, wir bieten zum Thema Seku ein Seminar an. Und das können wir jetzt gleich am Anfang sagen. Da gibt es die nächsten freien Plätze erst nächstes Jahr im November. Vom 21. bis 24. November haben wir noch freie Plätze. Und zwar machen wir das in Weilbach. Und in diesem Sommer, wer es kurzfristig haben will, kann bei dir mit dir alleine einen Seku-Retreat in Kroatien direkt am Meer haben.
Tatsächlich.
Und jetzt, um was? Ja, steht da auch.
Es gibt zwei Termine, also den zweiten, ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch steht. Es gibt einmal die Möglichkeit im Mai und tatsächlich die Möglichkeit im Sommer. Da gibt es einen Slot noch. Ich müsste mal genau gucken, welcher das ist. Und ich kann wirklich nur aus Erfahrung sagen, das hat echt Veränderungspotenzial. Richtig Anke mag leider den Sommer nicht so in Kroatien, deswegen ist sie nicht dabei. Und da geht's richtig in die Tiefe mit mir, aber Anke ist auf jeden Fall mit ihrer Energie dabei.
Und wir können auch gerne zoomen. Ich setze mich nur nicht der Hitze aus, weil ich die einfach nicht mag. Und schon sind wir mitten im Thema. Das ist meine Art, mir meine Selbstliebe ernst zu nehmen und mich dann nicht Situationen auszusetzen, die ich ganz fürchterlich finde. Und ich mochte Hitze noch nie besonders. Ich habe mich zwar früher sehr, sehr viel in die Sonne gelegt, aber ich habe mich noch nie, es war noch nie schön für mich. Ich wollte aber unbedingt braun sein, weil, Achtung, brauner Speck schöner aussieht als weißer Speck. Und da sind wir schon mitten im Thema Selbstliebe.
Genau, brauner Speck ist definitiv schöner als weißer.
So, auch auf dem Grill, gell? Für die Fleischesser auch auf dem Grill.
Genau, das bist ja nicht du. Also Fleisch essen tust du ja nicht, aber genau.
Aber Speckbräunen mache ich auch nicht mehr. Mittlerweile habe ich so schicke so Tanning-Sprays wahrscheinlich mit herversuchen. Aber auch das ist nicht unser Thema heute. Unser Thema ist heute, ich kann mal ein bisschen was über Seekühe erzählen, weil ich ja Seekühe so mag. Also Seekühe sind Säugetiere, das ist schon mal ganz wichtig. Und es sind ganz, ganz sanfte Tiere, sie sind friedlich, sie leben im sogenannten Brackwasser und sie sind richtig dick. Und deswegen finde ich Seekühe so schön, weil sie einfach, sie sind richtig rund und speckig und ich glaube, sie machen sich nie Gedanken, ob sie okay sind, wie sie sind. Sie sind einfach so, wie sie sind. Sie messen sich nicht mit Delfinen, sie messen sich nicht mit Walen, sie messen sich auch nicht mit Haien, sie sind so. Seekühe haben das kleinste Hirn aller im Wasser lebenden Säugetiere und sie haben keine natürlichen Feinde. Und ich finde, sie sind totale Sympathieträgertiere. Also das lasse ich mir nicht einfallen mit dem Sympathieträgertieren. Zum Beispiel ein Delfin ist auch ein Sympathieträgertier, eine Spinne ist kein Sympathieträgertier, eine Schlange auch nicht. Und wir sind auf die Idee gekommen, uns näher mit den Seekühen zu beschäftigen, weil wir ja oft denken, dass wir falsch sind. Also nicht nur wir beide, Claudia hat es von sich lange gedacht, ich habe es von mir auch lange gedacht. Warum, erzählen wir gleich ein bisschen. Aber es geht in erster Linie darum, sich so anzunehmen, wie man ist und sich und liebevoll mit sich umzugehen. Und das können Seekühe sehr gut. Die fressen, da gibt es so eine schöne Tasse, da steht drauf, von wegen, ich fress den ganzen Tag nur Salat, schwimm den ganzen Tag und bin noch immer fett. Und jetzt geht's drum, was heißt denn das Fett? Was hat, darf eine Seekuh nicht einfach eine Seekuh sein, weil sie so ist, wie sie ist? Muss die mit irgendwelchen anderen Tieren verglichen werden? Und wenn wir das jetzt auf den Menschen übertragen heißt das Wort, genau. Dann ist es ja so, dass auch wir uns oft nicht wohlfühlen, so wie wir sind, weil wir uns vergleichen. Vergleichen mit anderen Menschen, uns von Schönheitsidealen beeinflussen lassen. Und da haben zwar immer mehr Männer auch, aber bei Frauen ist es einfach das größere Thema, die dadurch ihr inneres Licht verlieren, weil sie sich nicht schön finden, weil sie sich nicht richtig finden. Das hat auch gar nichts mit Speck zu tun. Ich finde nur, bei der Seekuh ist es so, da ist es mir einfach aufgefallen, oder ich glaube einfach, dass eine Seekuh sich nie überlegt, dass sie schlanker sein könnte, dass sie dann schöner wäre. Sie ist, wie sie ist. Und was uns beiden ganz wichtig ist, das haben wir auch, als wir das Seminar entworfen haben. Es geht überhaupt nicht um das Thema Body Positivity im Sinne von, ich bin 160 Kilo schwer, komm keine Treppe mehr rauf, keuch um mein Leben und find mich aber toll. Ich darf das als dicke Frau sagen, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man sich da was schön redet. Ich glaube aber nicht, dass wenn man sich kaum noch bewegen kann und alle möglichen Krankheiten hat und die sind bei 160 Kilo garantiert, dass man sich dann besonders wohl in seinem Körper fühlt. Und uns geht's auch in dem Seminar und auch in dem Podcast, es geht null ums Thema Abnehmen. Es geht null ums Thema Zunehmen. Es geht einfach darum, wie fühle ich mich wirklich? Und mag ich mich, wie ich bin? Und zwar nicht, tue ich nur so oder mag ich mich wirklich? Und es war sowohl für dich, Claudia, als auch für mich ein langer Weg. Und jetzt sind wir angekommen.
Wenn ich mir jetzt die Seekuh vorstelle und ich stelle mir vor, dass die Seekuh im Kopf haben könnte, aufgrund von, keine Ahnung, anderen Tieren im Brackwasser, die sagen, naja, wir finden dich okay, aber du wärst besser, wenn du aussehen würdest wie ein Delfin. Und jetzt würde die Seekuh anfangen, Dinge zu verändern, damit sie aussieht wie ein Delfin. Und meinetwegen könnte es auch sein, dass wenn sie dies oder jenes macht, es auch dazu kommt, dass sie aussieht wie ein Delfin. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist sie ja eine Seekuh und bleibt eine Seekuh.
Genau.
Und es wäre in Ordnung, wenn sie aussieht wie ein Delfin und sich auch danach fühlt. Aber meistens gehen ja diese Gefühle sehr auseinander. Also, dass das, was du wahrnimmst in dir, nicht mit dem übereinstimmt, was du nach außen darstellen möchtest.
Das ist genau der Punkt. Da habe ich ein ganz schönes Beispiel. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich, Achtung, 40 Kilo leichter als jetzt. Das war eine der schlimmsten und schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Ich war nur unglücklich. Und wenn ich jemanden getroffen habe, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, war immer so von wegen, oh, du schaust so toll aus, du hast so abgenommen, mein Gott, es steht dir so gut. Und ich dachte mir immer nur, Arschloch, Frag mich, wie es mir geht und reduziere mich nicht auf Kilos. Ja, mag sein, dass ich jetzt mehr einem Schönheitsideal entspreche, aber es geht mir schlecht. Ich trauere. Mir geht so schlecht, dass ich seit Wochen keinen Bissen mehr essen kann. Und ja, da nimmt man ab. Und ja, vielleicht schaut's besser aus. Aber nein, ich fühle mich weder, wo, ganz im Gegenteil. Ich habe mich, glaube ich, nie dicker gefühlt als mit minus 40 Kilo, wenn ich mich an jetzt denke. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass Menschen sich wohlfühlen. Und wie du gerade sagst, das innere und das äußere Bild, die differieren so oft.
Ich habe da auch einige Episoden in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich bin nur etwas wert, wenn meine äußere Facette einem entsprechenden Bild entspricht.
Du hast Migration, du meinst Fassade, ne?
Fassade. Ich habe Migration. Wenn meine äußere Fassade... wenn du das sagst, ich glaube dir das, weil du bist ja... Ohne Migration und klug.
Nein, ich bin aus dem Odenwald.
Ja, aber trotzdem. Und du bist Frau Doktor. Also weißt du das.
Ja, du weißt ja, wie gerne ich das mag, wenn man darauf rumweitet.
Deswegen sage ich es ja. Meine Migration und dein Frau Doktor, da haben wir auch das Ding, ne, mit dem, ja, was sich Menschen vorstellen, was hinter, ja, so einem Titel ist. Das ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes. Da steckt Kompetenz hinter. Ich meine, in deinem Fall ist es so, ne? Also das kann man jetzt ja auch mal betonen. Aber das gibt ja auch Fälle, wo es eben überhaupt nicht so ist und dass man einen Menschen aufgrund eines Titels reduziert.
Naja, du bist mir doch mal ganz ehrlich, was heißt, Titel macht überhaupt nicht klug. Mit einem Titel hast du bewiesen, dass du in einem Bereich, dass du eine ganze Zeit lang fleißig warst und dich in einem Bereich gut auskennst, Punkt.
Dann bin ich auch eine Frau Doktor.
Ja.
Ich habe es nur noch nicht abgegeben. Aber mal zurück zur, nee, nicht Facette, was war es denn jetzt?
Fassade.
Zur Fassade. Kommen wir mal zurück zur Fassade.
Aber eine Fassade kann natürlich mehrere Facetten haben, ja.
Jetzt mach's aber nicht so kompliziert, Anke.
Nee, ich bin Doktor, ich muss es mal raushängen jetzt.
Also, meine Fassade, die habe ich aufrechterhalten. Und es war ganz wichtig, dass in diese Fassade gehörte halt auch eine Konditionierung im Bereich Essen. So.
Ja.
Und wenn ich mich ganz doll angeschränkt habe und mich auch wirklich daran gehalten habe, was da so steht, dann konnte ich diese Fassade mit all ihren Facetten auch aufrechterhalten.
Jetzt hast du es, siehst du?
Ja, siehst du. Und es war aber so, dass ich mich überhaupt nicht mehr gefühlt habe. Also ich habe nur noch in Tabellen gelebt. Ich habe mir so Excel-Tabellen gemacht und gewusst, und da habe ich auf diese Excel-Tabelle, jetzt haben wir Januar, das ist ja immer so der Monat, wo gerne so eine Umstellung stattfindet, weil wir starten jetzt durch, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann?
Das machen viele, gell? Am Jahresende, ja, schon mal im Januar, fangen sie am 1. Januar an abzunehmen und gehen dann irgendwie aufs Neujahrsessen und dann ist der erste Tag schon vorbei.
Und dann kann man es auch direkt lassen, weil dann hast du ja schon den ersten Tag versaut. Mhm. Also dann kann man es auch 2026 probieren. Was aber mir wichtig ist zu sagen, ich habe in diesen Tabellen gelebt. Das heißt, ich habe im Januar geguckt, wann werde ich denn glücklich sein? Das war dann meistens so März, April. Da habe ich gesagt, oh, im März, April, wenn die ersten Knospen quasi kommen, dann wirst du glücklich. Und ganz oft habe ich es, Achtung, nicht geschafft. Und dann laufe ich durch den Wald und beobachte die ersten Knospen und fühle mich schlecht, weil ich es ja nicht geschafft habe.
Und glücklich sein, gekoppelt an eine bestimmte Kilozahl natürlich.
Und
ne?
Das, also diesen Zahn, den habe ich mir im Grunde genommen wirklich selber gezogen, indem ich angefangen habe zu gucken, was ist denn dahinter? Welche Bedeutung, welches Loch möchte ich stopfen, um ein Bild nach außen zu tragen, wo ich glaube, dass ich so bei Menschen irgendwie so oder so ankomme. Und da habe ich angefangen, ganz, ganz klar auch zu fühlen, was ist dahinter, was sind da für Gefühle hinter, was ist da, das war wirklich eine heftige Trauerarbeit auch, um diese ganzen verschiedenen Facetten an die Oberfläche zu kommen. Hat dazu geführt, dass ich auch dieses Thema Essen und mich zu konditionieren im Bereich Essen völlig ad acta gelegt habe.
Ja, ja.
Und ich finde, da hast du gleich auch noch mal eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte, finde ich. Mhm, in dem Moment, wo das Innere, also das, was ich wirklich fühle, also wenn das angekommen ist bei mir, dann zeigt sich das auch im Äußeren.
Total. Und vor allem, also meine Erfahrung ist, wenn es ums Thema Gewicht geht, ich meine, Aussehen hat ja nicht nur was mit Gewicht zu tun. Da ist es nur so deutlich, ne? Von wegen so, ab da ist es Übergewicht. Mittlerweile weiß man zum Beispiel, dass der BMI völlig überholt ist und es eher so um den Bauchumfang geht. Und dass man aber durchaus auch mit einer guten Portion Übergewicht ein fröhlicher, glücklicher, zufriedener Mensch sein kann, der sich gut findet, wie er ist. Also da, denke ich, sind wir beide mittlerweile gut angekommen.
Ja.
Und ich habe eine ganz spannende Geschichte. Also jeder, der hier einen Podcast hat, weiß, ich bin Diabetikerin. Und ich achte mittlerweile nicht immer, aber überwiegend darauf, dass ich mir die Zuckerwerte nicht ins Jenseits, dass sie mich nicht so schnell ins Jenseits bringen. Wobei ich ja auch finde, dass es im Jenseits bestimmt sehr schön ist.
Aber nicht jetzt.
Nee, noch nicht. Aber wir hatten ja auch da mal gesprochen. Ich komme aber ja auch aus dem Jenseits dann zurück. Haben wir ja auch schon gesprochen. Aber nein, ich will hier bleiben und dafür brauche ich ein gewisses Level an Gesundheit. Und auf ein gewisses Level habe ich ja Einfluss. Man hat ja nicht auf alles Einfluss, ja? Wenn mich morgen der LKW überfährt, der überfährt er mich auch mit 45 Kilo und auch mit 145. Übrigens, ich wiege nicht 145 Kilo, falls irgendjemand auf die Idee kommen sollte. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass in dem Moment, wo man zum Beispiel loslässt, wo man nicht mehr diese Tabellen, die du machst, die ich natürlich auch schon gemacht habe, von wegen, was darf ich wie viel essen, welche Diät. Also, oh Gott, es gibt ja keine Diät, die ich nicht irgendwann mal für ein paar Stunden probiert habe. Ich rede immer von Stunden, Tage, stimmt nicht. Aber so Sachen wie, keine Ahnung, Heilfasten, alles, was man macht, um sich irgendwie besser zu fühlen. Nichts hat was gebracht. Ja, ich habe auch mehrere Male in meinem Leben drastisch abgenommen und auch drastisch wieder zugenommen. Schnell ab, schnell rauf. Und es waren immer die schlimmsten Zeiten, die man sich nur vorstellen kann, weil in diesen Zeiten noch immer irgendwas Schlimmes passiert ist. Das heißt, dieses Nicht-Essen war die Reaktion auf emotionalen Wahnsinn. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem ich mir gedacht habe, und jetzt mag ich nicht mehr. Ich habe darauf keine Lust mehr. Ich spiele das Spiel nicht mehr mit. Ich bin eine Seekuh, ich bleibe eine Seekuh. Und in unserem Fall eine gelbe Seekuh, besonders sympathisch. Und was ist dann passiert? Es haben sich, ich kann es anders nicht formulieren, 20 Kilo einfach in Luft aufgelöst, ohne dass ich irgendwas weniger oder mehr gemacht hätte. Und das ist unser Seku-Seminar. Nämlich in dem Moment, wo der innere Frieden da ist, pendelt sich das Leben um den inneren Frieden rum ein. Und dann pendeln sich da Kilos ein, dann pendeln sich da Hautveränderungen ein, was weiß ich, von Flecken im Gesicht, die gehen einfach plötzlich weg, weil es der Seele gut geht. Und wenn man sich selbst liebt, und es hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun, das ist mir auch nochmal ganz wichtig an der Stelle, es geht um diesen inneren Frieden, und wenn der da ist, wird es automatisch im Außen friedlich, es wird automatisch im Körper friedlich. Wir machen natürlich keine Heilversprechen, aber wir wissen beide, und das belegt auch wirklich, das kann man sehr gut wissenschaftlich belegen, wenn du in dir, nennen wir es mal, ruhst und so praktisch wie eine Seekuh im Wasser schwebst und dein Leben genießt, nochmal, sie hat keine natürlichen Feinde, und einfach nur bist und dein Leben lebst, wird sich der Körper sich dem Wohlgefühl anpassen und wird sich auch wieder wohler fühlen. Und ja, es gibt Krankheiten, die heilen, wenn Menschen ihre Seele heilen.
Ich glaube, dass die innere, was du ja gerade auch sehr, sehr schön dargestellt hast, eben das Innere dann nach außen kommt. Und dann stellt sich auch ein, mit der Zeit ein Gewicht ein, was ein sogenanntes Wohlfühlgewicht ist. Und da muss man halt unterscheiden, woran mache ich das denn fest? Mache ich das an einem heutigen Schönheitsideal fest? Ich meine, wir wollen nur mal Marilyn Monroe nehmen, die wäre heute kein Schönheitsideal. Und sie war das absolute Sex-Appeal-Girl der Jahre, in denen sie eben oben war. Aber die hatte einen Bauch, die hatte Zellulite, die hatte einen Hintern. Also das ist ja immer ein im Außen dargestelltes Schönheitsideal. Aber diese Schönheit, meine Schönheit in mir zu spüren. Ich hatte zum Beispiel viele, fast Jahrzehnte, keinen Spiegel, wo ich mich im Ganzkörper sah. So, wo ich morgens, wo ich halt langlaufe und meinen ganzen Körper sehe. Das habe ich lange vermieden. Ich habe einfach vermieden, Dinge zu sehen. Das war auch eins der Dinge, die ich getan habe, dass ich einen Spiegel gekauft habe, angebracht, wo ich mich eben komplett vom Scheitel bis zur Sohle sehe. Und das dann auch mal einen Moment auszuhalten. Also da gab es Punkte, wo ich dachte, oh nee. Und da zu sagen, okay, dieses oh nee ist jetzt für mich auch mal eine Einladung, genau dahin zu gucken. Was ist das? Was ist hinter dem oh nee? Was ist da los? Was sehe ich denn da?
Ja, genau. Und das ist total wichtig, weil ich glaube, dass es niemanden gibt, der sich, ja, vielleicht ein paar Ausnahmen, die sich irgendwie nackt vor einen Ganzkörperspiegel stellen, bei Licht von oben, wenn es geht, Neonlicht, ich sage nur Umkleidekabine, und dann sagen, wow, sehe ich geil aus. Ich glaube, das gibt's fast nicht. Und es geht auch nicht drum, sich völlig verblendet zu sehen. Und es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, okay, also mein Hintern war auch schon knackiger. Alles safe, das hat, und trotz, andersrum, und trotzdem kann ich mich durchaus akzeptieren, wie ich bin und selbst lieben. Und wenn ich an die Seekühe denke, wenn man sich eine Seekuh anschaut, die haben meistens ganz, ganz viele Narben auf dem Körper, richtig tiefe Risse. Ja. Die kommen von den Motorbooten, weil sie so friedlich sind, wo dann irgendwie die, wie heißen das, die Schraube, Bootsführerschein, ich sollte es wissen, Bootsschraube, sich praktisch in den Körper reinschneiden. Und es gibt natürlich Narben. Und trotzdem würde eine Seekuh nie in eine Depression verfallen, denke ich mal, weil sie irgendwie Narben auf dem Körper hat. Und wir alle haben Narben auf den Körpern, wir haben Narben in den Seelen. Und es geht immer wieder darum, sich selbst zu finden, wie du gerade gesagt hast, zu hinterfragen, sich nicht vor sich zu verstecken. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut lernen. Da haben wir ein paar ganz wunderbare Übungen dazu natürlich auch übernommen zum Teil und zum Teil selbst entwickelt, damit Menschen viel, viel mehr oder damit Menschen sich leichter selbst annehmen können und nochmal sich selbst lieben können, ist was anderes wie in sich oder wie eine Selbstverliebtheit. Und du hast es gerade so schön gesagt. Es geht dann irgendwann drum, erstens verändern sich die Schönheitsideale, also warum lassen wir uns von außen überhaupt verunsichern, von wegen, wie muss man aussehen, das sagt überhaupt gar niemanden. Es geht eher drum, wie fühle ich mich, wie komme ich noch eine Treppe in den zweiten Stock, also ich habe zum Beispiel zwei Stockwerke, kein Thema, aber in München im Lernmeer sind 4 Stockwerke. Mein lieber Mann, wenn ich die zügig hochgehe, keuche ich aber oben eher so wie ein Walross, nicht so wie eine Seekuh. Und da denke ich mir manchmal auch, liebe, liebe Anke, 4 Stockwerke und oben kurz keuchen, das könnte man ändern, indem man ein bisschen mehr Sport machen würde. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich weigere mich. Aber ich schaue halt drauf, dass ich mich trotzdem viel bewege, mit den Hunden natürlich, also momentan sehr viel, weil mein Liebster gerade nicht zu Hause ist. Ich habe ein kleines Trampolin, das macht mir total Spaß. Also ich versuche mich schon einigermaßen fit zu halten, weil ich ja auch sehr aktiv bin und auch da fit sein möchte.
Anke, ich kenne keinen gelenkigeren Menschen als dich. Du weißt, da bin ich jedes Mal erstaunt, wenn wir irgendwie auf dem Boden oder irgendwo sitzen, wo du überall mit deinen Beinen hinkommst. Also sind ja selbst Yoga-Experten, sehr begeistert, das haben wir ja auf unserem letzten Seminar mitbekommen. Also, na, auch das ist ja nicht das, was das eine schließt ja das andere überhaupt nicht aus.
Nein, gar nicht.
Ich wohne ja hier in Düsseldorf und hier haben wir ja die Königsallee und auf der Königsallee gruppieren sich sehr viele Schönheitskliniken. Und in diese Kliniken, also wenn ich das so beobachte, oder ich kenne auch einen, so ein ganz, ganz lieber Mensch, der, also sie arbeitet dort und es ist der Wahnsinn. Dort gehen all diese Menschen hin, die eigentlich ja diesem Schönheitsideal entsprechen.
Ja.
Wunderschöne Menschen, junge Menschen in einer, also wirklich, wo ich mir denke, wow, das ist also wirklich auch schön.
Das ist ganz spannend, was du sagst, weil Schönheit heißt ja immer, liegt im Auge des Betrachters. Nein, tut sie nicht. Schönheit ist objektiv messbar. Und zwar, je synchroner zum Beispiel ein Gesicht ist, desto schöner wirkt es. Jetzt, wer mich anschaut, weiß, ich habe ein bisschen ein schräges Gesicht. Das macht aber gar nichts.
Dadurch auch ein wunderschönes Lächeln, Anke. Ich finde ja dein Lächeln, also wenn ich das sehe, das entzückt mich ja immer. Und das hättest du ja, wenn das gerade wäre, fände ich es furchtbar.
Okay, also ich sehe mich ja selber selten lächeln, insofern ist es einfach gut, wie es ist und ich lasse mir mein Gesicht nicht operieren, damit es jetzt möglichst synchron ist. Ich war aber schon mal, ich gebe es zu jetzt, ich oute mich total. Ich hatte mal die Idee, dass ich mir die Falten wegspritzen lasse. Und dann war ich in einer Klinik und dann habe ich, also Klinik, das war eine Praxis, und dann habe ich im Vorgespräch, sagt die mir, naja, also ich muss das und das unterschreiben und es kann auch sein, dass ich erblinde. Und ich so, hä? Nee, sicher nicht. Also ich behalte bitte meine Falten, weil blind werden ist jetzt nicht mein Hobby. Dafür, dass ich dann weniger Falten habe, no way. Also Gesicht bleibt, wie es ist.
Ja, das
und
ist
der
sehr
Rest
schön.
Bleibt, ja, und der Rest bleibt auch. Und ich glaube, du hast es gerade gesagt, von wegen, wo geht's denn los? Weil wenn die objektiv betrachtet schon so wunderschön sind, aber trotzdem total unglücklich mit sich und sich wirklich dem einem eventuellen Blindwerden aussetzen, dann sie dürfen das machen, um Gottes Willen. Ich habe überhaupt nicht das Recht, darüber zu urteilen, aber ich habe das Recht, Fragen zu stellen.
Jetzt würde ich aber gerne noch mal, ich würde gerne noch mal die Kurve auf meine Königsallee zurück machen.
Oh, entschuldige.
Und es war ja genau das, also du hast ja genau dazu was gesagt. Eben diese wunderschönen jungen Frauen, also gehen nicht nur junge hin, auch ältere, ne, sehr, sehr viele gehen ja dorthin. Aber eigentlich die schon dementsprechend, was so die Mainstream-Medien, was so Instagram, was so gerade kursiert, was denn schön zu sein hat. Jetzt denke ich mir bei denen, die da hingehen, mein Gott, du siehst doch jetzt schon so aus, wie man aussehen muss, um glücklich zu sein. Warum bist du es denn nicht? Das ist ja schon eine Frage, die man sich eben stellen darf.
Genau.
Und
da
wird man ja mit der Nase drauf gestoßen, dass eben es das nicht bringt. Und du hast ja eben, ich habe überhaupt nichts gegen Ästhetik, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass sich Menschen links und rechts operieren lassen, das ist völlig in Ordnung. Aber jeder Mensch sollte überlegen, warum tut er das? Weil ich das möchte, ich bin total fein mit mir und hätte das gerne. Ich glaube, das reden sich auch viele ein. Oder tue ich das, weil ich sonst kreuzunglücklich bin? Und da geht es ja auch in eine Richtung, weil wo hört es dann auf? Also ich gehe ja auch in Schönheitssalons und bin im Gesicht tätowiert. Also meine Augenbrauen sind tätowiert, ich habe einen Lidstrich, der ist tätowiert und meine Lippen sind tätowiert. Das mache ich, weil ich viel zu faul bin, mich jeden Morgen zu schminken. Das ist der Grund dahinter.
Ja, ich habe auch tätowierte Lippen. Danke, Katrin. Ja. Und es tut so schweineweh. Es ist so schmerzhaft. Und ich lasse es trotzdem alle 2 Jahre. Ich habe es jetzt 3-mal gemacht. Ich werde es auch wieder machen lassen und gehe durch diesen Schmerz hindurch, weil ich das schön finde und mich nicht gern schminke. Ich mag keinen Lippenstift, will aber rote Lippen haben.
Es wäre aber, ich würde mich nicht anders fühlen, wenn es nicht hätte. Also ich habe mich gefreut, es zu machen. Ich habe lange überlegt, kann man sich im Gesicht tätowieren lassen und so. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe und fühle mich damit wohl. Ich würde mich aber nicht anders fühlen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Dann würde ich halt ein bisschen Schminke auflegen oder auch nicht. Also ich gehe auch ungeschminkt aus dem Haus. Also so ungeschminkt, wie meine Tätowierung zulässt. Aber es ist kein Unterschied. Also ich habe mich danach nicht anders gefühlt als vorher. Und es ist total in Ordnung. Und wenn es das nicht gäbe, wäre es für mich auch fein.
Ich glaube, es ist da auch wieder wichtig, dass sich einfach auch Dinge verändern. Ich habe ja vor 4 Jahren München verlassen Und ich wäre in München, glaube ich, wirklich, ich bin eine von denen, nicht mal ungeschminkt zum Müllhäuschen gegangen. Mittlerweile gehe ich ungeschminkt einkaufen und denke mir jedes Mal, oh Gott, oh Gott, ich gehe ungeschminkt einkaufen. Mit ungeschminkt, da rede ich bei mir von Wimperntusche. Ich habe immer ein bisschen zu viel Wimperntusche drauf. Mag das total gern, weil ich meine langen Wimpern liebe. Und es geht nicht darum, wie du gerade sagst, sich nicht operieren zu lassen, sich nicht zu schminken. Es geht darum, eine Ebene tiefer zu gehen und zu schauen, bin ich unglücklicher, wenn ich kein Permanent-Make-up habe? Bin ich unglücklicher, wenn ich 5 Kilo zu wenig, 5 Kilo zu viel habe? Ich habe eine sehr gute Freundin, die hat ein ganz anderes Thema, die nimmt nicht zu. Also das ist auch kein Spaß, wenn du im Prinzip immer so an der gesundheitsgefährdenden Untergrenze bist.
Ja.
Und deswegen geht es auch bei der Seku. Die Seku ist einfach Symbol für Selbstliebe. Ich finde ein sehr sympathisches Symbol. Es geht in unserem Seminar nicht darum zuzunehmen, nicht darum abzunehmen. Es geht nicht um Permanent-Make-up. Es geht einfach darum, wie finde ich den Weg zu mir, zu meinem Wohlfühlen, zu meinem von mir aus Wohlfühlgewicht, Gewicht oder auch zum Wohlfühlgesicht.
Ja. Es gibt ja Menschen, wie du gerade gesagt hast, die auch, die einfach nicht zunehmen. Und da ist es ja so, dass jeder, wenn du das irgendwo aussprichst, boah, ich kann einfach nicht zunehmen, sagen ja 99%, oh, wie toll, boah, super, du bist ja total gesegnet und hin und her. Ja. Und das ist ja so unachtsam, weil diesem Menschen ja dann auch ins Gesicht gehauen wird, weil der leidet ja unter seiner Situation. Und das geht gar nicht. Genau wie man jemand sagt, boah, ich kann überhaupt nicht abnehmen. Dann sagt, ja, muss immer weniger essen. So. Ja, ich habe zum Beispiel ganz lange gewisse Dinge gemieden, die mir Angst oder Schmerzen bereitet haben, was ja auch total normal ist für den Menschen, dass man das tut. Und das war zum Beispiel, wenn ich gedacht habe, ich würde aufgrund meiner Körperfülle irgendwo nicht akzeptiert. Das ist ja ein Gedanke, den ich hatte. Das ist ja gar nicht so, dass ich jetzt total stigmatisiert wurde oder beschimpft oder so und deswegen Sachen nicht gemacht habe, sondern ich habe mir gedacht, nein, da kannst du erst hingehen, wenn du abgenommen hast. Ne? Also ich habe mich auf meine Tabelle geguckt, in welchem Monat wird das denn sein und dann kannst du dich verabreden und dann kannst du tanzen gehen, vorher nicht. Und irgendwann gehörte es zu meinen Aufgaben, durch diese Angst wirklich durchzugehen, zu sagen, stopp. Also da kann man dann anfangen mit, ich setze mich so hin, dass ich nicht irgendwie gleich vor Atemnot umkippe, weil ich meinen Bauch einziehe und mich entsprechend gerade hinsetze, sondern ich setze mich so hin, dass es sein könnte, dass jemand meinen Bauch sieht. Und das einfach mal auszuhalten und zu merken, okay, du stirbst ja davon gar nicht. Die nächste Stufe war zum Beispiel bei mir, dass ich in Kroatien eine gewisse Strandbar immer gemieden habe, weil ich dachte, da kannst du nicht hingehen, was sollen denn die Leute sagen? Ne, so, da kannst du erst hingehen, wenn du abgenommen hast. Also gehörte zu meiner Challenge, dorthin zu gehen. Und es war so eine Freude, weil ich Menschen getroffen habe, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, weil ich es ja eben gemieden habe, die so glücklich waren, mich zu sehen und gesagt haben, Mensch, Claudia, wo warst du eigentlich? Ne, wir haben dich so lange nicht gesehen. Und ich mir nur dachte, oh mein Gott, ich habe quasi Lebenszeit gemieden, um einem Ideal zu entsprechen. Und wenn man jetzt mal überlegen würde, jemand sagt zu dir, du, ich schenke dir ein halbes Jahr Leben. Also du wüsstest, du stirbst und du bekommst ein halbes Jahr. Was wäre dir dieses halbe Jahr wert? Und würdest du darüber nachdenken, ob jetzt, weiß ich nicht, die Hosenfalte so oder so sitzt? Die nächste Challenge war dann, vielleicht auch auf Menschen zuzugehen, die sehr attraktiv sind. Vielleicht auch einen Mann anzusprechen, der sehr attraktiv ist, wo ich früher vielleicht gedacht habe, oh mein Gott, der wird wahrscheinlich überhaupt nicht mit mir reden, weil ich nicht irgendeinem Schönheitsideal entspreche. Und dann zu merken, derjenige freut sich darüber, mit mir ein Gespräch zu führen, weil es einfach total schön ist, mit mir Gespräche zu führen.
Und
und es überhaupt nichts damit zu tun hat, ob ich jetzt 5 Kilo mehr oder weniger wiege, weil und das war so ein schönes Erlebnis, wo ich dann zurückgesagt bekomme, wow, du hast so tolle Augen, du strahlst so, das ist so eine Freude, mit dir zu reden.
Ja.
So, Schön, dass du mich angesprochen hast.
Ja, genau, das ist das Thema, dieses sich nicht falsch zu fühlen. Ja. Und dieses sich falsch fühlen kommt halt durch verschiedene Erlebnisse, natürlich auch durch die Medien, natürlich auch durch Schönheitsideale, aber hauptsächlich eben durch Bemerkungen von außen. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich war eine, wenn man sich Kinderbilder von mir anguckt, ich war ein völlig normal gewichtiges Kind. Weder dick noch dünn, sogar einfach Durchschnitt, würde ich mal sagen. Und ich habe aber von allen Seiten, also Jahre und Jahrzehnte, kam die Nachricht immer an, ist nicht so viel, du bist zu dick, du wirst immer dicker und so weiter. Was habe ich gemacht? Ich habe angewöhnt, mir zum Beispiel, also meine Challenge war, bei dir war es dieses jemand ansprechen, bei mir war es dieses in der Öffentlichkeit essen.
Oh ja.
Und ich habe mich das, also so richtig, also nochmal, ich war null, also kein adipöses Kind, wo du dir Sorgen um das Kind machst, von wegen, wow, da müssen wir aber aufpassen, ne, dass das in irgendeine Richtung geht, die sehr, sehr ungesund sein wird. Und dann habe ich angefangen und habe heimlich gegessen. Ich hatte aber nie Fressanfälle. Ich habe weder gekotzt noch sonst irgendwas. Ich würde sagen, mein Essverhalten ist bis auf Lebkuchen. Die sind manchmal und Kekse, da bin ich manchmal gefährdet. Also Süßes letztendlich, wirklich nicht auffällig, weder es gestört noch sonst irgendwas. Und wir haben ja schon mehrere Stunden auch miteinander verbracht. Und Also ich würde mal sagen, das passt, wie es ist. Und dann habe ich irgendwann mal erlebt, dass ich irgendwo beim Essen war, bei einer Freundin, da war ich 21 Jahre alt und dann hat mir deren Mutter Essen angeboten. Von wegen, Anke, Marc, setz dich hin, magst du noch was essen oder magst du was essen? Und ich so, wie, es bietet mir jemand Essen an? Und ich kenne das wirklich nur so von wegen so, du aber ja willst aber sicher nicht noch eine zweite Portion, ne? Also du hast ja den Mund schon wieder voll, du kaust ja schon wieder. Und dadurch war ich total verunsichert, was Essen angeht. Und ich denke mir das oft, wenn man essen geht, in der Öffentlichkeit, in einem Lokal sitzt und da sitzt jemand, was weiß ich, so mit einer völligen Statur da und isst Salat und trinkt Wasser. Da denke ich mir oft, glaub mir, ich hätte gern Salat ohne Dressing und ein stilles Wasser, ist nicht. Und das sind, glaube ich, oft Menschen, die in der Öffentlichkeit was anderes darstellen oder sich anders verhalten, als sie sich eigentlich verhalten würden, wenn sie mit jemand essen gingen, der zum Beispiel sagt, boah, ich mag heute Pommes. Und ja, genau. Dahingehend auch unterstützt. Und also mittlerweile seit 30 Jahren esse ich auch in der Öffentlichkeit. Aber ich habe es eine Zeit lang nicht gemacht, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand denkt, Boah, die Dicke, guck mal, was sie alles frisst.
Und das ist ja dann etwas, was auch kompensiert werden will. Also ich kenne das selber auch sehr, sehr gut, dass ich früher, wenn ich zu Partys gegangen bin, vorher gegessen habe. Mhm. Und meistens auch, weil ich dann so frustriert war, auch nachher gegessen habe, aber auf der Party nicht. Trinken war okay, also so, ich habe Übergewicht nie mit Alkohol verbunden, aber Essen. Also es geht nicht, dass man an einem Stehtisch steht, vielleicht mit netten Leuten, auch attraktiven Menschen und dass man sich dann was zu essen holt. Und das ist so, dass dieses Gefühl auch heute noch da ist. Ich habe ja gesagt, ich war jetzt auf einigen Weihnachtsfeiern und dann stehe ich da, unterhalte mich mit Menschen, mit Männern, mit Frauen und das Buffet wird eröffnet und ich denke, ach, irgendwie könntest du ja schon mal ein paar Dips holen. Da kommt immer dieser Teil in mir, der sagt, nein, das geht jetzt nicht. Was sollen die über dich denken? Und das ist für mich heute der Moment, wo ich also sofort, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr viel Vergebungsarbeit mache und gerade Ho'oponopono sehr liebe, also auch die mit mir Coachings machen, die wissen das. Und in dem Moment sage ich immer diese Vergebungssätze und gehe zum Buffet und hole mir genau das, was ich mir gerade holen wollte.
Genau.
Und das, ja. Das ist wichtig, das ist für mich Heilung, weil, um das noch zu Ende zu führen, als ich das früher nicht gemacht habe, habe ich den Frust kompensiert. Also da war es dann häufig so, dass ich dann im Anschluss noch bei McDonald's war und mir ein Big Mac geholt habe, dass ich vorher ganz viel gegessen habe, damit ich halt irgendwie auch so ein Sättigungsgefühl habe. Und es geht ja gar nicht um satt oder nicht satt, sondern es geht um andere Themen. Und wenn wir uns die nicht anschauen, dann brauchen wir uns dann brauchen wir uns gar nicht auf den Weg zu machen, weil es ist ganz klar, dass das nicht zum Glück führt. Das führt nicht zum Glück. Und wir können ja gleich auch mal ein bisschen weg vom Gewicht, weil es gibt ja auch Menschen, die meinetwegen ja ohne Gliedmaßen auf die Welt gekommen sind oder irgendwie entstellt auf die Welt gekommen sind. Und ich kenne zum Beispiel einen Mann, der ist im Gesicht sehr deformiert. Mhm. Und der hat aber so eine Selbstliebe und eine Ausstrahlung. Dieser Mann, der war mal Englischlehrer, als ich noch in einer Firma war, betrachtet von dem, was man messen kann, gibt es kaum was Hässlicheres. Aber dieser Mann war für mich die pure Schönheit. Also ich habe ihn wirklich vergöttert, weil der so schön war. Der hat seinen Mund aufgemacht und es kam nur Schönheit. Und er hat so eine reizende Frau, die auch wunderschön ist. Die ist so schön. Also die beiden waren auf meinem Heilungsweg auch wirklich sehr wichtig, weil er war wirklich der Inbegriff dessen, wo man sagt, oh mein Gott. Und für mich und auch für alle anderen. Also der war so ein Sympathieträger, das ist der Wahnsinn.
Genau, da sind wir wieder bei der Seekuh, von wegen Sympathieträgertier.
Ja.
Auf ein paar Sachen würde ich gerne eingehen. Einmal die Vergebungsarbeit. Wir haben das letzt in dem Kurs, den wir jetzt in Mailbach gemacht haben, das war ja das SOS, also Shine-On-Seminar Mensch. Da haben wir das auch gemacht und das ist in jedem unserer Kurse drin und das ist auch in jedem Coaching bei dir, in jedem Coaching bei mir. Es geht immer auch um Vergebung und ich nenne es immer Hoponopo. Und das ist einfach was ganz, ganz Spannendes. Das erklären wir hier jetzt nicht. Da machen wir mal irgendwie, da können wir ein Workbook oder was dazu machen und das Menschen gern zur Verfügung stellen. Es ist eine ganz angenehme, ganz weiche, es funktioniert sehr schnell. Mir immer wichtig, dass es schnell geht. Eine Vergebungsarbeit, ein tolles Tool, genau. Ja. Was mir noch wichtig ist, wir beide haben jetzt einfach viel über Gewicht geredet, weil das einfach, das ist ein Thema, das wir halt beide haben oder hatten und manchmal immer noch haben. Und es sind auch Schwankungen, denke ich, das ist auch wichtig, dass man sich ja nicht irgendwann so festsetzt und sagt, so bin ich und so bleibe ich. Gott sei Dank ist das Leben auch Veränderung oder andersrum, ohne Veränderung kein Leben. Und was ich total wichtig finde, jetzt ist erstens diesen Spruch, das ist auch ein Uraltspruch, dieses wahre Schönheit kommt von innen und es ist einfach so, wenn jemand ein schönes, ein warmherziges, ein großherziges Herz hat und Liebe in sich trägt und das würde ich für uns beide jetzt schon, also da sind wir, glaube ich, gut dabei, wir kümmern uns sehr um unsere Seelen, ich nenne das gerne Psychohygiene. Wir räumen in uns auf und das macht natürlich auch klar. Und deswegen dieses, wo du gerade gesagt hast, von wegen schöne große braune Augen, ein schönes Lachen, das sind die Dinge, die wirklich schön sind. Das sind auch die Dinge, die Bestand haben. Weißt du, so ein Hintern hängt bei jedem irgendwann mal. Aber ein schönes Lachen wahrscheinlich nicht.
Ja, und das, wenn was du grad, dabei rauskommt, das, was man transportiert, das, was den anderen erreicht.
Genau. Und was haben wir alle, also ich glaube auch alle, die Menschen, die uns jetzt zuhören, werden schon erlebt haben, dass sie Menschen begegnet sind, die nach objektiven Kriterien schön sind. Glatte Gesichter, schöne Haut, schön synchron. Und dann machen die den Mund auf und man denkt sich nur so, mit jedem Satz gefällst du mir weniger. Ich habe neulich, war ich in einer Veranstaltung, das war eine Fortbildung, und dann dachte ich mir so, heieiei, wie kann man als einziger Mensch nur so langweilig sein? Lies die Folien runter, du würdest sagen dazu betreutes Lesen. Und ich dachte mir nur so, Mittagspause, ich glaube, ich krieg Kopfweh, ich glaube, ich gehe. Dafür habe ich Geld bezahlt, dass mir jemand Folien vorliest, dass mir jemand sagt, was ich eh schon die ganze Zeit weiß. Das heißt, der erste Augenblick ist schön und dann denkst du dir, es wird immer weniger, immer weniger. Und bei dem Kollegen von dir, genau das kennen wir wahrscheinlich auch. Dass wir Menschen kennenlernen, die auf den ersten Blick, und man sich denkt so, oh je, armer Mensch, war mal sicher ein Unfall, halbes Gesicht verbrannt, was auch immer ist. Und dann fangen die an und du denkst dir nur so, boah, kennst du den Spruch von wegen sich jemanden schön saufen?
Ja.
Und keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich habe mir noch nie jemanden schön gesoffen. Ich werde es auch nicht probieren. Nur, es gibt Menschen, du begegnest ihnen, bist ein bisschen kritisch Und dann reden die und du lachst mit ihnen und sie werden mit jedem Satz schöner. Und irgendwann merkst du, du bist so, man ist so umhüllt von so einem wahnsinnig guten Gefühl für einen Menschen. Und das hat nie was mit Äußerlichkeiten zu tun. Das hat auch nichts mit Intellekt zu tun, von wegen Doktor. Das ist einfach nur, das ist das Gefühl, wo man sich auf einer Ebene einschwingt. Und um sich auf diese Seekuh-Ebene einzuschwingen, da darf man eben auch sich selbst vergeben für die Dinge, die man, du würdest jetzt sagen, die man selber über sich gedacht hat. Vergebungsarbeit, ganz wichtig, Claudia, ist ja nicht einem anderen zu vergeben. Das müssen wir, glaube ich, unbedingt, das kannst aber du besser erklären als ich.
Ja, das ist eben klar, man kann auch überall sehen, was ist jetzt Vergebung. Und dann stellen sich ja die meisten vor, ja, jemand hat mir was angetan und ich vergebe dem jetzt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man, es geht immer um uns selber, es geht nie um den anderen. Und ich glaube, das ist auch im Zuge der Seekuh, ist das. Mhm. Aber es geht immer um uns. Es geht nie um den anderen. Und das ist so wichtig.
Ja,
es
genau.
geht auch darum, dass wir uns schön finden. Weil ja. wir sehen im Außen ja das, was wir fühlen. Das ist ja Projektion. Das können wir auch wieder wissenschaftlich
wichtig.
Irgendwie untermauern. Und da, also da wärst du jetzt wieder die Richtige. Also es ist so, dass wir immer eine Resonanz bekommen. Aber diese Resonanz ja. geben wir erstmal nach außen. Das, was wir über uns mhm. denken und fühlen, geben wir nach außen und wir bekommen eine Resonanz zurück. Und das hat mit dem im Außen überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach
Nein.
ein Resonanzgeber. Es stößt
Ganz
auf
genau.
diesen Menschen und dann kommt es zurück. Und daraus bilden wir uns, aus den Erfahrungen, die wir dann mit der Zeit machen, bilden wir uns Meinungen über uns selber und Glaubenssätze. Und
Ganz
in, der
genau.
Vergebungsarbeit geht es darum, dass wir quasi, wir müssen uns ja immer vorstellen, es gibt ja einen Teil in uns, wir können das jetzt inneres Kind nennen, wir können es verletzten Teil nennen, wir können es ganz unterschiedlich benennen. Aber dieser Teil glaubt ja diese Dinge über uns, über sich, über uns. Also es ist ja in uns. Und im Grunde genommen vergeben wir uns, dass wir das geglaubt haben so lange und dass wir dem so viel Kraft gegeben haben, dass wir dann im Außen quasi auf die Resonanz treffen, die wir im Inneren haben. Das ist ja auch, also das kann man ja auch auf ganz andere Bereiche auch noch ummünzen, wenn wir zum Beispiel Streit oder so haben oder jemanden im Team oder so Ärger haben, dann können wir ja auch, im Grunde genommen sehen wir ja im Außen dann, was wir fühlen. Und wenn wir das in uns aufräumen, dann verändert sich auch das Außen.
Ganz genau.
Und das ist halt das Spannende.
Ja, genau. Und das ist das Thema von wegen, entdecke die Seekuh in dir.
Ja.
Die haben wir nämlich auch alle. Wir haben die Glaubenssätze, aber wir haben eben auch die Seekuh. Und die Glaubenssätze werden uns ja in unseren ganz frühen Jahren, das ist ja alles Kindergartenalter, das ist im Prinzip genau zwischen 3 und 5 Jahren sind wir psychisch auf dem Level, dass wir alles glauben, vorher natürlich auch, aber da auch noch, sag ich mal, was man uns erzählt. Und irgendwann wird eben dieses Außenbild zu unserem inneren Bild. Und es stimmt oft nicht. Und jetzt geht's eben drum, weil du von Resonanz gesprochen hast, das habe ich, glaube ich, auch in einem Podcast schon mal erwähnt. Ich finde die beste Literatur, also wissenschaftliche Literatur zum Thema Resonanz hat Joachim Bauer geschrieben. Der hat einige Bücher dazu geschrieben, wo er das ganz gut belegt, auch wie das stattfindet und so weiter. Und jetzt geht's drum, dass wir in den Seminaren mit den Menschen, die da mitmachen möchten, die kommen natürlich zu uns mit einer großen Bereitschaft. Das ist wichtig. Wir überreden ja niemanden dazu. Und wichtig ist auch, wir haben da immer maximal 6 Plätze. Wir arbeiten nur in einer kleinen Gruppe und es wird auch danach, wer das möchte, weiter begleitet. Also da geht es nicht nur um 4 Tage, sondern Achtung, lebenslange Begleitung, wer das möchte. Und wer das nicht möchte, darf es ja auch lassen. Und da geht es jetzt eben darum, dass man schaut von wegen, wie ist denn mein Bild von mir? Woher kommt es vielleicht? Wenn man nicht weiß, woher es kommt, ist auch nicht schlimm. Und dann geht es darum, von wegen sich selber eben Dinge zu verzeihen, sich auf einen Weg zu machen, der selbstwertdienlicher ist und der eben dann auch in diese Selbstliebe führt, weil durch diese Selbstliebe wird sich eben auch die Ausstrahlung verändern. Durch die veränderte Ausstrahlung werden Menschen mit anderen Dingen in Resonanz gehen und es verändern sich Leben. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sehr gerne sehr viel verändern wollen und manchmal gar nicht wissen, wie fange ich es denn am besten an? Weil ich kann ja nicht einfach so entscheiden, so ab jetzt liebe ich mich. Das wäre schön. Und es ist irgendwann eine Entscheidung, aber bis zu dieser Entscheidung ist es ein Weg. Und dieser Weg kann vorübergehend schmerzhaft sein. Also ich weiß noch, als ich mal Fotoalben angeschaut habe und habe mich so als Kind und als Jugendliche gesehen und dachte mir nur, ich habe mich so schrecklich gefühlt, weil mir jeder erzählt hat, dass ich keine Ahnung, wie dick bin. Und ich gucke mir die Bilder an und denke mir jetzt, ja um Himmels Willen, was habe denn ich bitte schön geglaubt? Ich habe einfach geglaubt, was Menschen von außen gedacht, also was die dachten, wie ich bin. Und die haben so falsch gedacht.
Ja.
Das kann einem, wenn man nicht einem irgendwann anfängt und reflektiert, es kann einem ein ganzes Leben verkretzen. So wie du gerade gesagt hast, von wegen dieses, erst wenn ich glücklich bin, kann ich, was weiß ich, schwimmen gehen, Skifahren gehen, tanzen gehen, was auch immer machen. Und dieses Glück dann an bestimmte äußere Dinge zu hängen. Irgendwann bist du 80 oder auch nicht und überlegst dir, okay, ich habe mein ganzes Leben lang darauf gewartet, Dinge zu tun, die ich gern getan hätte. Und ich habe mich sie nicht getan, weil ich weil ich vielen Trugschlüssen, nochmal anders, weil ich geglaubt habe, was andere von mir denken, ist wahr.
Ja, weil wir es zu unserer Wahrheit gemacht haben.
Ja.
Und da sind wir wieder bei der Vergebung. Es geht darum, dass wir uns selber vergeben, dass wir das so lange über uns geglaubt haben, weil dann kann sich das wieder auflösen. Und dann haben wir andere Möglichkeiten, weil sonst halten wir daran fest, weil wir müssen ja Dinge tun, an die wir glauben, sonst würden wir auch nicht überleben. Mhm. Das ist ja ein Automatismus, genau, den wir haben. Und wir haben nur leider Dinge über uns gelernt, die nicht gut sind. Und wir haben immer die Möglichkeit, bleiben wir jetzt im Jammertal oder entscheiden wir uns dafür, die Dinge anders zu sehen und zu gucken, was ist denn dahinter? Was ist da für ein Geschenk hinter? Was
Ganz
ist
genau.
das dahinter? Weil wenn ich etwas fühle, wenn ich in Resonanz gehe mit anderen Menschen oder in eine Situation gehe und ich fühle etwas über mich, dann hat es etwas mit mir zu tun. Dann hat es nichts damit zu tun, dass derjenige gerade schief guckt oder mich vielleicht mustert. Mhm. Vielleicht mustert mich derjenige ja auch aus einem ganz anderen Grund. Bei mir kommt aber an, dass ich werde hier kritisch angeguckt und jetzt kann ich mich selbst nicht mehr ertragen. Und das ist das, was in mir die Thematik macht. Und es ist egal, ob es sich um Übergewicht handelt, Untergewicht handelt.
Ja.
Ich habe gerade noch im Kopf, es gibt ja auch diesen jungen Mann, diesen Yanis McDavid. Kennst du den? Und da gibt es auch noch einen anderen. Jetzt fällt mir dummerweise der Name nicht ein. Das ist ein Mann, der aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt und in Amerika lebt. Und mir fällt der Name nicht ein. So was Doofes. Aber nehmen wir jetzt den Yanis. Der Yanis ist geboren ohne Arme und ohne Beine. Und er ist zur Adoption freigegeben worden und ist von unglaublich lieben Menschen adoptiert worden. Und ich erinnere mich noch, ich habe mal einen Podcast von ihm gehört, wo er sagte, er hat sich überhaupt nicht in Frage gestellt. Als er dann in den Kindergarten und so ging, hatte er ja auch andere Kinder und so gesehen und kennengelernt und halt einfach gemerkt, bei denen ist etwas anders als bei mir. Mhm. Das hat er aber bei sich überhaupt nicht gesehen. Und er ist einmal durch den Flur gerobbt, so wie er das dann eben konnte, und ist an einem Spiegel vorbeigekommen. Und als er sich sah und gesehen hat, wie die anderen aussehen, da ist es mit ihm eingebrochen. Aber da war er schon in einem Alter, wo er das auch richtig auch denken konnte. Und erst da hat er sich falsch gefühlt.
Und der andere heißt Nick Vujicic.
Und ich finde diese beiden Männer sind für mich ein sehr gutes Beispiel dafür,
Absolut.
Dass es eine Entscheidung ist, wie gehe ich weiter durchs Leben? Bin ich das Opfer oder bin ich es nicht? Und das ist jetzt auch nicht so, oh ja, super, ich finde mich jetzt total toll und dann mache ich das jetzt, sondern das ist ein Weg, es ist ein Prozess.
Genau, und sich aber auf diesen Prozess einzulassen und sich damit auch wirklich mit sich zu beschäftigen, ist eine wichtige Sache. Und ich würde ganz gerne noch, was ist wichtig, das ist, da geht's ja ums Überleben. Und zwar ums Überleben im Sinne von, ich habe mich in diesem Leben auch gelebt. Und der Gedanke, dass man irgendwann alt da sitzt und sich eben, wie du das ein paar Mal angedeutet hast, so diese Ideen, ich habe so vieles nicht gemacht, was ich eigentlich machen wollte, weil ich mich an Äußerlichkeiten orientiert habe, weil ich mich an anderen orientiert habe, weil ich eben nicht der Mensch war, der ich bin. Und ich konnte mein Licht nicht zeigen. Es war immer gedimmt. Und das meine ich eben mit, du lernst jemanden kennen, sieht hell aus, fängt an zu reden, denkst dir, nö, nur Schatten. Ich gucke ein ganz kleines Leuchten vielleicht, ja, weil ein kleines Leuchten haben ja alle. Und dann lernst du jemanden kennen, der ist, wo du dir denkst von wegen, oh, viel Dunkelheit. Und dann macht er den Mund auf und du siehst, boah, Lagerfeuer. Da brennt's, da leuchtet's, da leuchten die Augen, da leuchtet jedes Wort, da ist Leidenschaft dahinter. Das ist einfach ein Strahlen für die Welt. Und ich würde ganz kurz, ich wollte ja mal einen Podcast ohne Kinder machen, aber mich führt's doch wieder zurück, weil ich habe heute Morgen eine Nachricht gekriegt einer ehemaligen Teilnehmerin, die Riesenprobleme im Kindergarten hat. Da werden Kinder, also ihre eigenen Kinder, werden im Kindergarten zum Essen gezwungen. Jetzt wissen wir, das Thema, es gibt kein heißeres Thema oder wenig heißere Themen wie Essen in den Kitas. Von wegen, was dürfen die Kinder essen, was müssen die Kinder essen, müssen sie immer noch probieren? Nein, müssen sie natürlich nicht, aber sie werden oft noch zum Essen gezwungen. Die meisten gewaltvollen Übergriffe, die ich in meinem Leben gesehen habe, waren beim Essen. Jetzt sind wir, es geht um eine Einrichtung in München. München hat genügend Einrichtungen, das kann ich locker sagen, wo Kinder wieder zum Essen gezwungen werden. Sonst wird der Teller auf den Boden geworfen, hat jetzt einmal wurde das Kind wieder in den Mund aufgequetscht. Und es ist jetzt eine Frau, die hat sich schon beim Jugendamt beschwert und so weiter. Und jetzt der Träger tut wieder so, als wäre alles in Ordnung und beschwert sich jetzt bei der Mutter. Also es wird praktisch das Opfer wieder zum Täter gemacht. Diese Themen das sind Seku-Themen. Wir haben nämlich in den Kitas also überdurchschnittlich viele Frauen mit auffälligem Essverhalten. Ich sag's mal ganz vorsichtig jetzt. Die projizieren ihre eigenen Themen wieder auf die Kinder. Und ja, es gibt auch gute, nur dass ich es gesagt habe. Wir haben aber ganz, ganz viele Themen beim Essen, wo ich mir denke, wenn ich mit Teams arbeite oder auch mit einzelnen Personen, wenn wir da hinschauen, finden wir immer das große Thema Essen. Da geht's nicht ums Thema Ernährungsbildung. Da geht's immer um das Thema nicht anständig reflektiert, nicht den eigenen Schlamassel aufgeräumt und jetzt wird er auf die Kinder projiziert.
Und dann haben wir die Nächsten, die das Thema damit haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass diese Kinder, ihr Essverhalten nicht gut ist, weil es münzt auf solche Erlebnisse, dann brauchen die später keine Tabellen zu führen, um sich irgendwann gut zu fühlen, sondern sie müssen an das Thema ran, was dahinter ist.
Weil so ist es.
Brauchen wir damit nicht anfangen.
Genau, und wir brauchen einfach jetzt wieder Erwachsene, die bereit sind, sich mit ihren Themen zu beschäftigen. Und wenn sie es richtig aufräumen wollen, da geht es jetzt nicht nur um Kinder, aber gerade die Menschen, die mit Menschen arbeiten, sage ich mal, wenn die diese Themen in sich nicht aufräumen, dann gehen die gewaltvoll mit anderen um. Und es ist nochmal ein Unterschied, weißt du, wenn die Tante Maria mit 74 Jahren da sitzt und ist unglücklich, weil sie nie die Seku in sich entdeckt hat, okay, Pech für Tante Maria. Wenn aber Tante Maria mit Kindern arbeitet und noch ein paar Kinder mit unglücklich macht, nur weil sie ihr Leben unglücklich war mit sich selber, dann ist es für mich, da werde ich dann schon wieder mal ein bisschen nervös, wo ich mir denke, liebe Tante Maria, räum dich auf und geh dann zu den Kindern. Und dann bist du eine der, Achtung, Guten, von denen wir sehr viele haben.
Um das nochmal gesagt zu haben. Tante Maria, ich würde gerne, auch wenn wir jetzt mit unserer Zeit schon relativ weit fortgeschritten sind, gerne noch eine Sache erzählen. Also ich arbeite ja auch mit Kindern und es hat sich alles das, was ich in mir aufgeräumt habe und was ich mir angeschaut habe, hat sich auch immer in meiner Arbeit wieder gespiegelt. Also die Arbeit mit mir, die jetzt wenig mit pädagogischen Fachfortbildungen zu tun hatte, die ich auch besucht habe, hat etwas in mir gemacht. Und ich würde gerne noch einmal kurz zu diesem Thema kommen, sich auch der eigenen Angst zu stellen. Also auch zu wissen, dass man da durchgehen kann. Und ich hatte ja, mein größtes Thema war, mich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das kann ich nur, wenn. Und so plätschert dann das Leben vor sich hin. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich mache das morgen, ich mache das morgen. Und auf einmal hast du 30 Jahre lang morgen gesagt. Das geht dann so zacki, zacki. Und zum Beispiel eins meiner größten Wünsche war immer, dass ich Skifahren lerne. Ich habe mir so schon von Kindheit an gewünscht, Skifahren zu gehen. Ich habe immer meine Klassenkameradinnen bewundert, die in den Osterferien abgeholt wurden von den Eltern, von der Schule, und dann sind sie zum Skifahren gefahren. Von da an war für mich der Wunsch, Skifahren zu gehen. Es war jetzt mit meinen Eltern nicht möglich, was auch völlig in Ordnung war. Und als ich dann aber jugendlich war, dann passte ich schon nicht in die Skihose, die es sein sollte. Also habe ich das Skifahrenlernen verschoben. Als ich dann jenseits der 40 war, habe ich im Sommerurlaub mit einer Freundin im Wasser gestanden und gesagt, und sie erzählte von ihrem Skiurlaub. Und ich so, oh, ich würde ja auch so gerne Skifahren, aber ich habe das immer verschoben. Und da hatte ich auch noch mal deutlich mehr Kilos, als ich heute habe. Und dann sagte sie so, ja, wann willst du damit anfangen, wenn du 80 bist oder so? Dann werden wahrscheinlich körperliche Voraussetzungen nicht mehr gegeben sein. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Und sie erzählte mir noch, dass sie alleine zum Skifahren fährt mit ihren Kindern, weil ihr Mann da kein Interesse dran hat, meiner auch nicht, also hatte er nicht, hat er jetzt schon. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich werde diesen Winter mit dir zum Skifahren fahren. Wir fahren nach Österreich und ich gehe in die Skischule mit über 100 Kilo. Und ich habe gedacht, ich sterbe, besonders als es immer näher kam. Und ich kann dir sagen, diese Challenge war die größte in meinem Leben. Ich habe nie, ich weiß nicht, so viel geweint wie auf diesen Pisten. Und das fing schon damit an, dass ich in den Skiverleih kam, unter einem Waage stand. Man sich ja wiegen muss, um die Bindung einzustellen.
Ja, ja.
Und ich so, nee, das mache ich nicht. Und dann war ich froh, dass auf dem Zettel stand, also irgendwie ab 95 gibt es kein Limit mehr nach oben. Also die Höchstgrenze war 95. Und dann brauchte ich mich ja schon gar nicht auf die Waage stellen. Ich konnte ja direkt das Höchste ankreuzen.
Ja.
Und dann ging es aber weiter. Also ich, oh mein Gott, das war, jeder Moment war eine Challenge für mich. Und ich glaube, ich habe 3 Jahre gebraucht. Ich habe es durchgezogen. Und jetzt fahre ich A, gut Ski, und B, habe überhaupt gar kein Thema mehr damit, auch in eine Hütte zu gehen und mir mittags den Kaiserschmarrn und ein Liter Bier zu bestellen. Überhaupt nicht. Und das erste Jahr, also Andrea, an dieser Stelle, falls du diesen Podcast hörst, immer noch großen Dank an deine Geduld, habe ich nur geweint. Ich habe in der Hütte geweint, ich habe auf der Piste geweint, ich habe eigentlich nur geweint, weil ich ja das immer vermeiden wollte, was ich da die ganze Zeit machen musste.
Ja.
Ich habe nur geheult, geheult, aber es war unfassbar heilsam, da durchzugehen, natürlich auch mit den entsprechenden Tools, aber das war fantastisch, fantastisch.
Ja. Ja, und es ist Wahnsinn, was du da für einen Leidensweg hinter dir hast. Nur deshalb, weil von außen einfach Stimmen, Erlebnisse, was auch immer, dich so geformt haben, dass du dich im Prinzip von innen neu formen musstest. Und wenn du diese Geschichte erzählst, ich kann da total mitgehen, ich fühle da mit. Und ich merke, während du so erzählst, das Einzige, was mich irritiert, ist die Kombination Kaiserschmarrn und Bier.
Ja, gut.
Und ansonsten,
Wir nehmen die Haxe, der Haxe.
Nee, Kaiserschmarrn ist super. Beim Kaiserschmarrn gehe ich voll mit. Nur die Kombi Kaiserschmarrn und Bier. Aber
Kaiserschmarrn und Lumumba.
Ja.
Das ist mit Sahne, ganz viel.
Ja, Kaiserschmarrn und Kakao mit Sahne, wunderbar. Nein, nur ich, das ist erstens, sich das zu trauen von wegen als Skifahrer, ich bin nicht in meinem Leben ein paar Mal Ski gefahren, habe ich ja schon erzählt, aber ich finde es gar nicht lustig. Eben, es irritiert mich nur Kaiserschmarrn und Bier, aber ich kenne dich ja jetzt und ich denke mir, für mich bist du halt so, ja, Claudia fährt Ski, wo ist das Thema? Wer Skifahren mag, soll es halt machen, wenn einem klar ist, was die Umwelt dafür hergeben muss und ob man das immer noch möchte. Nein, und es gibt aber so viele Themen. Das Skifahrer-Thema ist ja nur eins. Es gibt Menschen, die trauen sich gar nicht jetzt mal nur diese ganzen körperlichen Dinge. Die trauen sich, wie du sagst, nicht in die Öffentlichkeit. Die würden so gerne. Du hattest es auch schon mal in einem unserer Podcasts gesagt. Du willst rausgehen, du willst was machen, aber da hat irgendeiner hat den Fuß an der Tür. Und der Fuß an der Tür, das ist ja meistens der eigene Fuß, der an der Tür steht. Wenn es der von anderen ist, den kann ich irgendwie wegräumen. Und mit Blick auf die Uhr ist mein scheinender Moment heute, dass man im Seku-Seminar lernt, eigenen Füße von den Türen zu nehmen und das Leben zu leben, das man leben will. Und zwar genau so, weil man ist, wie man ist. Und dieses Sein, wie man ist, oder diesen Blick, diesen liebevollen Blick auf sich selbst, der ist ja auch immer mit einem liebevollen Umgang verbunden. Und ich habe gestern einer Freundin erzählt, neulich habe ich Kekse gebacken, da habe ich hier so 5 Kekse auf dem Schreibtisch gehabt, von denen habe ich 3 gegessen. Mir war endlich schlecht, mir wird mittlerweile wieder schlecht. Und ich dachte mir nur, Anke, das ist nicht, um dich zu zitieren, das war nicht liebevoll. Meine Zuckerwerte haben mir dann auch gezeigt, nein, das war nicht liebevoll, das war sogar gesundheitsgefährdend. Und habe ich die anderen beiden Kekse weggeräumt, habe sie dann nicht mehr gegessen. Das war der liebevolle Akt an der Geschichte. Und zwar nicht, keine Kekse zu essen, sondern halt nicht, also ich rede nicht von kleinen, ich rede von diesen handtellergroßen Dingern. Und das zu lernen, dieses liebevoll mit sich umzugehen, was tut mir gut, was brauche ich wirklich, das ist unser Seku-Seminar.
Dorthin zu kommen, dass wir auf das achten können, was in uns liebevoll ist und uns liebevoll behandeln. Ja. Und das ist so individuell wie alles. Das können wir nicht über einen Kamm scheren. Es ist nicht so muss es sein dann, sondern dass wir es schaffen, liebevoll zu uns zu sein und aus dem Weg zu räumen, was diesem liebevoll im Weg steht. Das ist mein scheinender Moment.
Ja, genau. Und dann ist es nämlich egal, wie viele Kilos es sind. Dann ist es egal, ob du Arme oder Beine hast, sondern es geht dann drum, von wegen, was ist für dein Leben wichtig und wie kannst du dein Leben so leben, dass es auch deins ist und nicht das Leben der anderen.
Am Ende haben wir ja eh recht, weil wir treffen ja eine Entscheidung. Und dann sollte es die sein, den Fuß vor der Tür wegzunehmen und sich darauf zu freuen, was dahinter ist. Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.